Liebe Gemeinde, Gott würfelt nicht, hat Albert Einstein gesagt. Es ist unter Physikern umstritten, was er damit eigentlich genau sagen wollte. Vermutlich hat er damit gemeint, in der Physik ist kein Raum für Zufall. Jede Ursache erzeugt eine bestimmte Wirkung und jede Wirkung hat eine bestimmte Ursache. Und es ist nicht möglich, dass es gibt nicht mehrere Möglichkeiten, was passiert, sondern immer nur eine, weil sich alles mathematisch genau aus den Ursachen ergibt. Das war eine Überzeugung, die Albert Einstein aus der klassischen Physik mitgebracht hatte, aus der newtonschen Mechanik. Aber durch die Quantenphysik gilt diese Überzeugung als widerlegt. Man kann das Verhalten von Teilchen nicht exakt vorhersagen, so habe ich jedenfalls das verstanden, was die Experten dazu erklärt haben. Weil die Teilchen im Tiefsten nicht hundertprozentig irgendwelchen Regeln folgen, sondern sich quasi mitunter willkürlich verhalten. Das heißt, es gibt im physikalischen Sinn Zufall. Das bedeutet aber für uns als Christen oder vom Theologischen her gerade nicht, dass Gott würfelt, sondern dass dort ein Freiraum ist, wo Gott entscheiden kann, sich anders zu verhalten oder andere Dinge geschehen zu lassen, als die Naturgesetze anscheinend vorschreiben. Also Gott würfelt nicht, aber so erfahren wir aus dem heutigen Predigttext, er wettet. Es begab sich aber eines Tages, in Hiob 2 steht das, es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, dass auch der Satan mit ihnen kam und vor den Herrn trat. Da sprach der Herr zu dem Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu dem Satan, hast du auch Acht auf meinen Knecht Hiob gehabt? Denn es ist seinesgleichen auf Erden nicht. Fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse und hält noch fest an seiner Frömmigkeit. Du aber hast mich bewogen, ihn ohne Grund zu verderben. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, Haut für Haut, und alles, was ein Mann hat, lässt er für sein Leben. Aber strecke deine Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht fluchen. Der Herr sprach zu dem Satan, siehe da, er sei in deiner Hand, doch schone sein Leben. Da ging der Satan hinaus vom Angesicht des Herrn und schlug Hiob mit bösen Geschwüren von der Fußsohle an bis auf seinen Scheitel. Und er nahm eine Scherbe und schabte sich und saß in der Asche. Und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb. Er aber sprach zu ihr, du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? In diesem allen versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Liebe Gemeinde, ich glaube nicht, dass diese Geschichte ein Augenzeugenbericht ist. Wer soll auch im Himmel dabei gewesen sein? Sondern die Geschichte erzählt eine tiefe und ernste Wahrheit mit einem gewissen Augenzwinkern. Eine verblüffende Wahrheit über die handelnden Personen in dieser Geschichte. Da ist zum ersten Gott. Er empfängt in gewissen Abständen, wie das auch irdische Könige tun, seinen Hofstaat. Die Gottessöhne, von denen hier die Rede ist, sind sicherlich einfach eine Umschreibung für Engel, also die anderen Wesen, die wir nicht kennen, die im Himmel in der unsichtbaren Welt unterwegs sind. Gott empfängt seinen Hofstaat oder seine Minister und lässt sich berichten. Aber wir merken, er weiß schon Bescheid. Er hat es nicht nötig, dass ihm berichtet wird, aber er möchte trotzdem hören, wie seine Mitarbeiter oder auch sonstige informelle Mitarbeiter, wie der Satan wahrscheinlich, die Sache sehen. Was diese Geschichte hier bringt, ist eine vielleicht einleuchtende Erklärung für manche, wie das Leben funktioniert. Wir Menschen sind Spielfiguren in einem Spiel zwischen Gott und dem Satan. Nur, dass dort eben nicht gewürfelt wird in diesem Spiel. Sondern Gott und der Satan handeln den Rahmen aus, in dem wir Menschen uns dann verhalten müssen. Und das Interessante ist, Gott setzt auf uns in diesem Spiel. Gott setzt auf Hiob, dass Hiob treu bleibt, dass Hiob am Glauben festhält. Gott setzt auf dich und auf mich, sonst hätte er uns nicht berufen und angenommen als seine Kinder. Er sieht dich und mich mit Wohlwollen, er sieht das Gute, er sieht das Potenzial, er sieht den Glauben und den Willen und die gute Absicht. Und Gott traut dir zu, dass du am Glauben bleibst, am Glauben festhältst oder dich zurückholen lässt, wenn du doch den Weg verlassen hast und abgeirrt bist. Und weil Gott das glaubt und weil er auf dich setzt, gesteht er dem Satan zu, dich, mich, Hiob, uns alle zu testen. Die zweite Figur in dieser Geschichte ist der Satan. Er hat andere Intentionen als Gott. Er glaubt und er will, dass der Mensch scheitert. Das Wort Satan bedeutet Ankläger, also sowas wie Staatsanwalt. Er verlockt die Menschen, dass sie Gott den Rücken kehren. Er verwendet dazu Zuckerbrot und Peitsche. Das macht der Staatsanwalt übrigens nicht, da geht es über das Bild hinaus. Aber hier ist der Staatsanwalt und der Staatsfeind sozusagen in einem. Er verlockt uns Menschen, dass wir Gott den Rücken kehren, dass wir uns abwenden. Und sobald das passiert ist, steht er als Ankläger auf der Matte und sagt zu Gott, siehst du, er hat dich verraten. Siehst du, sie hat weder Glauben noch Treue. Sie hat dich einfach im Stich gelassen. Jetzt ist doch bewiesen, dass sie böse sind und dass sie die Verdammnis verdient haben. Der Satan ist der Gegenspieler Gottes, allerdings nicht auf Augenhöhe. Er muss bei Gott zum Rapport erscheinen. Er muss sich einreihen in die Reihe der Engel. Er kriegt seinen Termin und dann kann er Gott berichten. Er muss seine Maßnahmen komplett beantragen, die er durchführen will bei Gott. Und er muss dabei genauestens die Grenzen einhalten, die Gott ihm setzt und darf nicht darüber hinausgehen. Liebe Gemeinde, woher kommt das Leid, die Krankheit, der Krieg, der Hass? Wer ist daran schuld, dass es so viel Elend in dieser Welt gibt? So viel Böses, so viel Gewalt, so viel furchtbare Dinge. Ist Gott daran schuld, dass er das, der Herr über alles ist? Ist der Teufel daran schuld, dass er die Menschen zum Bösen verführt? Sind die Menschen selbst schuld? Bin ich selbst schuld an dem Leid in meinem Leben oder andere, die mir das eingebrockt haben, andere Menschen? Martin Luther redet im kleinen Katechismus, dritter Hauptstück, das Vaterunser, sechste Bitte, fasst er das so schön zusammen, der Teufel, die Welt und unser Fleisch. Die drei Dinge zusammen, der Teufel, die Welt und unser Fleisch, die bewirken das Böse und auch in meinem eigenen Leben. Konkret heißt die Erklärung zur sechsten Bitte, und führe uns nicht in Versuchung. Was ist das? Gott versucht zwar niemand, aber wir bitten in diesem Gebet, dass uns Gott behüte und erhalte, damit uns der Teufel, die Welt und unser Fleisch nicht betrüge und verführe in Missglauben, Verzweiflung und andere große Schande und Laster. Und wenn wir damit angefochten würden, dass wir doch endlich gewinnen und den Sieg behalten. Leid, Schmerz, die Versuchung zur Sünde, sie kommen nicht von Gott. Gott hat nicht das Bedürfnis, dass das geschieht, sondern sie kommen vom Teufel, von der Welt und unserem eigenen Fleisch, also dem menschlichen Anteil in uns. Aber Gott genehmigt bisweilen die Versuchung, er behütet uns in dieser Versuchung, erhält uns fest und begrenzt diese Versuchung, diese Prüfung, nach ihrer Qualität, wie schlimm es sein darf, und nach ihrer Quantität, wie lang sie dauern darf. Und er führt uns dahin durch bis zum Ende und am besten zum Sieg. Die dritte Figur in dieser Geschichte ist die Frau Hiob. Und seine Frau sprach zu ihm, hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb. Oder lästere Gott oder sage Gott ab, hat es Luther übersetzt, und stirb. Die Frau Hiob ist eine sehr moderne und eine sehr praktische Frau. Sie war ja in den letzten Jahren oder im größten Teil ihres Lebens gewohnt, in einem großen Wohlstand zu leben. Und sie hatte eine gut laufende Firma mit sehr, sehr vielen Mitarbeitern zu unterhalten. Bis vor kurzem. Jetzt war alles den Bach runter. Ein armer Bauer pflügt mit einer alten, kranken Kuh in einem kaputten Pflug. Und eine arme Bäuerin kocht auf Dorngestrüpp mit einem verbeulten Topf. Aber die Frau Hiob, die schmeißt solchen alten Krempel weg. wenn er nicht mehr optimal funktioniert, und schafft was Besseres an. Jetzt kann sie sich nichts Neues mehr kaufen, sie ist pleite. Aber der Krempel, der nicht mehr funktioniert, den kann man immer noch wegschmeißen, denn der steht ja nur im Wege rum und das geht immer noch. Und Gott ist so etwas, was nicht mehr funktioniert. Die ganze Zeit lief es gut, aber jetzt klappt das mit dem Gott nicht mehr. Und das Leben, jedenfalls das Leben ihres Mannes, bringt eigentlich auch nichts mehr. Nur noch Schmerz und Elend, und deswegen kann man es wegwerfen. Man darf nicht übersehen, dass hinter diesen kalten Worten der Frau Hiob sicherlich ein unglaublich großer Schmerz und eine tiefe Bitterkeit stecken. Sie hat ihre ganzen Kinder verloren, innerhalb eines Tages eigentlich. Dazu den Besitz, aber das ist ja zweitrangig, und die ganze Firma und den Lebensunterhalt. Und jetzt auch noch die Kraft und Gesundheit ihres Mannes. Aber die Konsequenzen daraus, die sie daraus zieht, entsprechen dem Trend unserer Zeit, auch heute. Gott, Glaube und Kirche, das hat keinen abrechenbaren Mehrwert für mich, also weg damit. Und wenn das Leben an irgendeinem Punkt mehr Last als Lust wird, dann warum nicht beenden? Hiob antwortet ihr: Du redest, wie die törichten Frauen reden. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Muss man hier Frauenfeindlichkeit unterstellen und bei der nächsten Bibelausgabe diesen Satz weglassen? Nein, ich glaube, das ist Quatsch, denn Hiob hält ja nicht seine Frau für töricht. Sonst würde er diesen Satz nicht sagen. Sondern er sagt wörtlich: Wie die Rede hinter den Narrinnen her, redest auch du. Wie die Rede hinter den Narrinnen her, redest auch du. Das heißt, er sagt, du redest wie jemand, der den Blöden alles nachquatscht. Was ist denn so dumm an der modernen Meinung der Frau Hiobs und ihrer Influencerinnen, denen sie das nacherzählt? Der eigentliche Fehler ist nur, dass sie Gott in eine Reihe stellt, mit ihrer Kuh, dem Kochtopf, dem Kühlschrank und dem Auto. Das fliegt alles raus, wenn es kaputt ist und nicht mehr funktioniert. Und falls man sich kein Neues leisten kann, dann fliegt der alte Schrott trotzdem raus. Aber Gott ist kein Gerät, kein Hilfsmittel, kein Zugochse für meine Arbeit, sondern er ist der Ursprung und das Ziel unserer Welt. Er ist der Herr über Lebende und Tote. Egal, wie wir uns zu ihm verhalten, egal, wie er sich zu uns verhält oder wie wir sein Verhalten verstehen oder unsere Beziehung mit ihm gestalten. Es gibt keine andere Hoffnung, es gibt keine andere Zuflucht als Gott. Wenn wir das Buch Hiob weiterlesen, folgen ja noch viele Kapitel, da sieht man Hiob diese Spannung auch an. Was bringt mir Gott noch? Und warum tut er mir das an? Und wäre es nicht besser, es gäbe ihn oder mich gar nicht? Aber er kann sich nicht dazu entschließen, Gott wegzuwerfen. Er wendet sich gerade an Gott und sagt: Du bist mir Rechenschaft schuldig. Du musst mir eine Antwort geben. Du musst mir sagen, was los ist, und du musst mir Recht geben, denn ich habe dir nichts getan. Hiob weiß, das Leben hat Gott uns gegeben. Und er alleine weiß, wozu, unter welchen Umständen und wie lange er es uns noch gibt. Unser Leben gehört ihm und nicht uns selbst. Die nächste Person ist Hiob selbst. Hiob sieht das jedenfalls so. Nach dem Verlust alles seines Besitzes, einschließlich seiner Kinder, ringt er sich sicherlich in tiefer Trauer dazu durch, zuerst diesen Satz zu sagen: Nackt bin ich von meiner Mutter Leib gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und jetzt, nachdem er selbst körperlich leiden muss und schlimm krank geworden ist, vermutlich ist es Aussatz, was da beschrieben wird, deswegen sitzt er auch außerhalb des Hauses, auf dem Müllhaufen des Grundstücks, und sagt diesen Satz: Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Die Frau von Hiob hat getan, als wäre das mit dem Glauben nur sein Ding. Sie sagt: Hältst du immer noch fest an deiner Frömmigkeit? Fluche Gott und stirb. Hiob bezieht seine Frau ganz selbstverständlich ein in seine Antwort. Er sagt: Wir haben das Gute von Gott empfangen. Und deswegen sollten wir das Böse auch annehmen. Du bist mitgesegnet worden, mit mir. Hast den Segen mit angenommen, genossen. Wir haben gemeinsam das Beste daraus gemacht. Aber jetzt kommt die Zeit des Leidens und die gilt uns beiden. Es klingt, als geht Hiob ganz souverän und locker mit seinem Schicksal um. Und vielleicht, wie seine Frau sich hinter ihrer Kälte gegenüber Gott und ihrem Mann verbirgt, so verbirgt er sich mit seinem Schmerz hinter dem Glauben. Es klingt so, weil er vielleicht versucht, seinen Glauben zu verteidigen gegen das, was seine Frau sagt, aber auch gegen das, ja, was in seinem Herzen selbst ist an Fragen und Zweifeln. Aber als seine Freunde kommen, da sehen sie, dass der Schmerz sehr groß war. Und das sind tatsächlich tolle Freunde und vielleicht sollte man sich so einen Hauskreis vorstellen. Als die drei Freunde Hiobs all das Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, ein jeder aus seinem Ort, Eliphas von Teman, Bildad von Schuach und Zophar von Naama. Denn sie wurden eins, dass sie kämen, ihn zu beklagen und zu trösten. Und als sie ihre Augen aufhoben von Ferne, erkannten sie ihn nicht und erhoben ihre Stimme und weinten. Und ein jeder zerriss sein Kleid und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr Haupt und saßen mit ihm auf der Erde 7 Tage und 7 Nächte und redeten nichts mit ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Liebe Gemeinde, wer von uns würde sich das zutrauen, eine halbe Stunde neben jemandem zu sitzen, von dem wir sehen, dass er verzweifelt ist, und mit ihm zu schweigen und einfach da zu sein und nichts zu sagen? Das sind Bilderbuchfreunde, die mit ihm dort sitzen und schweigen und das Leid 7 Tage aushalten. Trauern, fasten, schweigen 7 Tage und 7 Nächte. Keine Ratschläge, keine Trostworte, keine Hilfsangebote, sondern nur da sein und das Furchtbare und die Fragen und das Leid auszuhalten. 7 Tage und 7 Nächte. Wir stehen am Beginn der Passionszeit, die dauert 7 Wochen. Wir sind nicht aufgerufen und können auch nicht 7 Wochen in der Asche sitzen, schweigen und nichts tun. Aber wir sind eingeladen, in dieser Zeit zunächst an Jesus zu denken, dessen Leiden wir im Rückblick deuten können. Aber für seine Jünger und auch stellenweise für ihn selbst war es ein unbegreifliches Leiden und ein unverdientes Leiden darüber hinaus. Und Jesus ist den Weg wie Hiob gegangen. Wenn man so will, hat er noch viel höher angefangen. Es ging ihm noch viel besser als Hiob. Er war viel mehr erhoben und ist noch viel tiefer gefallen bis zum Tod am Kreuz. Wir sind eingeladen, diesen Weg ein bisschen mitzugehen und mit Jesus und mit den Menschen, von deren Leid wir wissen, in unserem nächsten Umfeld, aber auch die im Krieg sind, die in Hunger sind oder in anderen verzweifelten Nöten, die Menschen verloren haben, die in einer aussichtslosen Lage sind. Wir können nicht 7 Tage oder 7 Wochen neben ihnen sitzen und schweigen, aber wir können Gelegenheiten finden und schaffen, mit Jesus oder mit unseren Mitmenschen zu leiden, das Leiden auszuhalten, ohne gleich in Aktion zu treten, ohne gleich tröstliche Worte des Glaubens über sie auszugießen. Da zu sein, körperlich oder in Gedanken wenigstens, zu schweigen, zu beten, den Schmerz mitzufühlen und gerade vielleicht auch stellvertretend für sie trotzdem an Gott festzuhalten. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.